Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio begrüßt sie heute Gisa Funk. Hallo, schön, dass Sie dabei sind beim Büchermarkt. Die besten Geschichten, die schreibt bekanntlich nicht das Glück. Die besten Geschichten, die schreibt das Unglück oder auch der Schrecken. Und gleich zweimal geht's bei uns heute literarisch mitten hinein ins Herz der Finsternis. Mit dem Schriftsteller Eugen Ruge tauchen wir ein ins Horrorkabinett des Stalin-Terrors der 30er Jahre. Und wir erinnern heute noch einmal an den US-amerikanischen Autor und Antirassismuskämpfer Ernest James Gaines, der im Alter von 86 Jahren gestorben ist. Mindestens 3 Millionen Menschen, so schätzen Historiker, wahrscheinlich aber sogar bis zu 20 Millionen Menschen, wurden als sogenannte Verschwörer unter Stalin in den Jahren 1936 und 38 ermordet. Der große Terror oder die große Säuberung, so nennen viele rückblickend dieses bis heute noch immer kaum in Russland aufgearbeitete Blutgericht des Diktators. Und auch die Großeltern des deutschen Schriftstellers Eugen Ruge, die waren als Emigranten vom Stalin-Terror damals betroffen. Denn obwohl beide eigentlich selbst für seinen Geheimdienst arbeiteten, wurden Ruges Großeltern doch irgendwann unter Spionageverdacht verhaftet. Und man verschleppte sie, wie viele politische Gefangene damals, ins berüchtigte Hotel Metropol, ein Ort der Folter und peinsamen Befragung in Moskau. Genau das ist die beklemmende Ausgangssituation von Ruges autobiografisch grundiertem Roman. Und alles Weitere erzählt Ihnen Wolfgang Schneider.
Seit 1933 haben die Exilanten Charlotte und Wilhelm für den Geheimdienst der Komintern gearbeitet, nahe Moskau, am ominösen Punkt 2. Ende 1936 werden sie bis auf Weiteres von ihren Aufgaben suspendiert und müssen in ein Zimmer des Hotels Metropol umziehen. Der Grund dafür ist ihnen nicht zweifelhaft. Nach Wochen der Angst haben sie sich selbst vorsichtshalber bei der Partei angezeigt. Beide hatten zuvor Kontakte mit einem Mann, der kürzlich in einem der ersten Schauprozesse als vermeintlicher Verschwörer gegen Stalin verurteilt wurde. Nun warten sie im Metropol, einem alten Jugendstilprachtbau, auf den Ausgang ihrer Untersuchung. In dem Hotel sind auch wichtige Kader untergebracht, etwa der oberste Militärrichter Wassili Wassiljewitsch Ulrich. Es gehört zur Unheimlichkeit des Ortes, dass sich Verfolgte und Verfolger auf den Fluren begegnen. 477 Tage wird ihr Aufenthalt im Hotel Metropol dauern. Tage der Ungewissheit, ob ihre Beichte von der Partei akzeptiert wird oder nicht. Tage der wachsenden einsamen Angst. Tage der rückwirkenden Verdächtigungen. Ein Virus des Misstrauens breitet sich aus. Als einer ihrer Bekannten, Gaston Provost, plötzlich im Metropol auftaucht, wagen Charlotte und Wilhelm nicht, ihn anzusprechen.
Wilhelm argumentiert: Entweder er hat sich etwas zu Schulden kommen lassen, dann wollen wir nichts mit ihm zu tun haben. Oder er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, dann will er nichts mit uns zu tun haben. Das klingt logisch, zumal Provost auch nicht mit ihnen redet.
In seiner uneingestandenen Angst beginnt Wilhelm im Hotelzimmer besonders laut zu sprechen und nur noch positive Äußerungen von sich zu geben. Möglicherweise hört jemand zu und schon eine gesenkte Stimme könnte Verdacht erregen. Bei aller Treue zu den genau recherchierten Fakten bleibt die Fiktion in diesem Roman keineswegs auf der Strecke. In Form der erlebten Rede geht der Erzähler in die Seelen und Köpfe seiner Figuren. Sogar in den des zynischen Schauprozessrichters Wassili Ulrich, der eine der Hauptfiguren ist. Es ist ein alter Trick der Romanciers, schwer nahbare historische Gestalten durch den seelischen Hintereingang zugänglich zu machen, dort, wo das allzu Menschliche verstaut ist. Davon hat auch Ruges Schreckensrichter viel zu bieten. Seine Probleme mit den Uniformen, die wegen seiner Leibesfülle ständig zu eng werden, chronische Verdauungsbeschwerden und Verdruss darüber, dass er kaum noch zu seinem Hobby, der Schmetterlingsjagd, kommt. Von seiner Ehefrau Anna fühlt er sich prinzipiell verkannt. Einmal versucht Ulrich, die Frau eines von ihm angeklagten Mannes sexuell zu erpressen. Die Nötigung scheitert jedoch und er geht verdrossen wieder an die Arbeit, fertigt im Alltempo Todesurteile aus.
Bei Frauen entscheidet er sich meistens für 10 Jahre Lager. Aber warum eigentlich? Herrscht nicht Gleichberechtigung in der Sowjetunion? Tod durch Erschießen, entscheidet Wassili Wassiljewitsch. Er setzt seine Unterschrift unter das Urteil, nimmt sich die nächste Akte vor. Aber dann fällt ihm ein, dass heute Feiertag ist und er sitzt schon wieder hier und schuftet, während die anderen bei Woroschilow Haselhuhn fressen und Champagner saufen. Irgendwie kränkt es ihn doch, dass er nicht eingeladen ist.
Ruge vermittelt die Gedanken dieses Höllenrichters so, dass man seinen Unmut, der ihm die Todesangst von Tausenden überdeckt, irgendwie sogar versteht. Die Angst vor dem undurchschaubaren Stalin sitzt ihm kaum weniger im Nacken als denen, über die er seine insgesamt 30.000 Todesurteile fällt. In Ruges Darstellung ist Wassili Ulrich eine furchtbare und lächerliche Gestalt zugleich. Er gesteht ihm aber auch relevante Reflexionen zu. Ulrich fällt auf, dass die Verurteilten bis zuletzt nicht den Glauben verlieren. An die Partei, an Stalin. Diese Glaubensbereitschaft der Menschen, ein zentrales Thema des Romans, erscheint ihm phänomenal.
Die Menschen glauben, was sie glauben wollen. Man kann ihnen Fakten liefern, man kann sie widerlegen. Es hilft nichts. Im Gegenteil, wer etwas glauben will, findet einen Weg. Er wird sich durch den winzigen Spalt quetschen, den die Wahrheit ihm lässt, wird die Dinge so lange drehen und wenden, bis sie wieder in seinen Glauben hineinpassen, und seine ganze Klugheit wird ihn nicht etwa daran hindern, sondern ihm noch dabei behilflich sein.
Wer würde da nicht auch an die aktuellen Debatten über Fake News und Wahrheiten in der Blase denken? Trotz Terror und Mangelwirtschaft entfaltete sich in der Sowjetunion der 30er Jahre eine rauschhafte Aufbaudynamik. In Moskau ist die Bautätigkeit so enorm, dass Charlotte sich in manchen Gegenden der Stadt von einer Woche zur anderen nicht mehr zurechtfindet. Wahrhaftig ist der Roman darin, dass er die Ambivalenzen im Erleben dieser Jahre schildert, wozu auch Glücks- und Genussmomente gehören. Dann aber braucht Charlotte neue Winterschuhe. Es gelingt ihr, ein Paar zu ergattern. Allerdings sind die Sowjetsohlen nach dem ersten Schnee durchgeweicht, leider aus Pappe. In einer grandiosen Passage schildert Ruge, wie Charlotte sich auf die Suche nach einem Schuster macht. Alle winken ab, Materialmangel. Schließlich wendet sie sich an einen illegalen Straßenschuster, einen ehemaligen Bauern. Der kann ihr helfen. Und nebenbei erzählt der zahnlose Mann Dinge, die Charlotte kaum glauben kann. Von Arbeitslagern und einer furchtbaren Hungersnot, bei der die verzweifelten Menschen zuerst die Hunde gegessen hätten. Zuerst? Verängstigt ergreift Charlotte die Flucht. Ist der Mann verrückt? Ein Konterrevolutionär? Immerhin hat er die Schuhe solide repariert. Gute konterrevolutionäre Arbeit, wie es ironisch heißt. Subtil vermittelt der Roman die Erfahrung, auf Brüche in der Wirklichkeit zu stoßen, die abgrundtief sind. Ruge folgt den Dokumenten. Der fünfseitige Brief, in dem sich Charlotte selbst bezichtigt, ist im Buch als Fotokopie abgedruckt. In dieser Beichte gegenüber der Partei verspricht sie, ihre Klassenwachsamkeit fortan noch mehr zu schärfen.
Der Einzelne kann sehr oft die Wichtigkeit dessen, was er hört und sieht, nicht beurteilen und muss deshalb alles, was er über eine Opposition hört, auch wenn es schon lange zurückliegt, der Partei signalisieren, um ihr zu helfen, die verbrecherische Opposition auszurotten.
Dass ausgerottet wird, steht für Charlotte also gar nicht in Frage. Es muss erst absurde Ausmaße annehmen, bis den gläubigen Genossen der Schrecken in die Glieder fährt. Es können doch nicht alle engsten Vertrauten Lenins Verräter und es können doch nicht alle, mit denen man zusammengearbeitet hat, heimtückische Klassenfeinde und Saboteure gewesen sein. Es gibt noch eine vierte Hauptfigur, Hilde Thal, die erste Frau Wilhelms. Sie arbeitet ebenfalls für den Geheimdienst der Komintern. In ihrer Verzweiflung über die Säuberungswellen kommt sie auf eine kühne Idee. Es muss eine Verschwörung im Gang sein. Der NKWD infiltriert und unterwandert und Stalin weiß nichts davon. Auch bei Hilde ist der Glauben stärker als die Zweifel. Sie beschließt, einen Brief an Stalin zu schreiben und ihn aufzuklären. So verquer diese Gedankengänge anmuten, entsprechen sie doch der ideologischen Logik von 1937. Für die wahnwitzigen Vorgänge gibt es demnach nur eine Erklärung. Feinde der Revolution treiben ihr Unwesen. Die Konsequenz wäre, noch genauer hinsehen, noch mehr Verhaftungen, erzwungene Geständnisse und Hinrichtungen. Der Schrecken reproduziert sich selbst. Hildetal wird von Wassili Ulrich zum Tod verurteilt. Rund 1000 Menschen werden in der Hochphase des stalinistischen Terrors pro Tag hingerichtet. Allnächtlich lässt der NKWD Menschen aus dem Metropol abholen. Mancher ist schon fast vor Angst gestorben, bevor er wahrnimmt, dass das energische Klopfen diesmal noch der Tür gegenüber gegolten hat. Wilhelm und Charlotte gehen am Ende in Straßenkleidung zu Bett. Sie wollen nicht im Schlafanzug von den Schergen überrascht werden. Im Epilog teilt Ruge mit, dass seine Großmutter, die der Tötungsmaschinerie nur mit viel Glück entging, der Partei dennoch zeitlebens verbunden blieb. Sie schwieg sich aus über ihre Erlebnisse in der Sowjetunion und wollte nicht daran erinnert werden. Als Wolfgang Ruge, ihr Sohn und der Vater von Eugen Ruge, 1956 aus der sowjetischen Gefangenschaft zurückkehrte und der Mutter von den grausigen Erfahrungen im Gulag berichten wollte, hielt sie sich die Ohren zu. Eine ungeheuerliche Szene, und nicht zuletzt ist dieser Roman eine Antwort darauf. So unprätentiös sein Erzählton, so virtuos das Zusammenspiel von Fakten und Fiktion. Wie Eugen Ruge die historisch gründlich erforschten Jahre der Schauprozesse literarisch zum Leben erweckt und den Staub von den Dokumenten bläst, wie er seinen Hauptfiguren in die panischen Seelen kriecht, das macht Metropol zu einer großartigen Lektüre.
Das meint, hörbar begeistert, Wolfgang Schneider über den neuen Ruge-Roman Metropol. Diese autobiografische Geschichte über den immer noch in Russland weitgehend totgeschwiegenen Stalin-Terror. Sie ist im Hamburger Rowohlt Verlag erschienen, 432 Seiten, 24 Euro. Kommen wir von den Folterkellern des Stalin-Regimes zu den Ungeheuerlichkeiten des US-amerikanischen Rassismus gegenüber Afroamerikanern in den 40er, 50er und 60er Jahren. Denn genau dagegen hat der 1933 geborene Ernest James Gaines immer wieder Bücher geschrieben. Am 15. Januar 1933 wurde er als Sohn schwarzer Plantagenarbeiter in Louisiana geboren, ein US-amerikanischer Bundesstaat, dessen Geschichte ja besonders unrühmlich mit der Unterdrückung von Afroamerikanern und rassistischer Gewalt verknüpft ist. Und jetzt ist Gaines, der literarische Vorkämpfer gegen die Rassentrennung in den USA, mit 86 Jahren gestorben. Und aus diesem traurigen Anlass begrüße ich jetzt in einem Studio in Düsseldorf meine Büchermarktkollegin Tanja Lieske. Hallo.
Hallo, Frau Funk.
Hallo, Frau Lieske. Wir wollen das Leben und das Werk dieses außergewöhnlichen Autors Gaines noch einmal etwas einordnen und würdigen. Vielen wird dieser Name Ernest James Gaines hierzulande ja wahrscheinlich gar nicht so viel sagen. Deshalb am Anfang meine Frage an Sie: Was war das für ein Autor?
Das war tatsächlich der Chronist des Südens, aufgewachsen auf einer Plantation, also auf einer großen Farm, auf der Zuckerrohr geerntet wurde, war er in fünfter Generation Nachfolge von Sklaven noch. Und die Sklaverei, die steckte quasi in den Mauern, in denen er Kind war. Und die Nachfolge der Sklaverei, wie sich schwarze Menschen danach verhalten haben, welche Misslichkeiten ihnen begegnet sind, aber wie sie sich auch davon emanzipieren konnten, das alles vor dem Hintergrund ja, des gewaltigen Südens, das war sein großes Thema.
Er hat insgesamt 8 Romane veröffentlicht und sein bekanntestes, das ist der Roman, 1993 in den USA erschienen, A Lesson Before Dying. Also ich versuche das mal zu übersetzen. Eine Unterrichtslektion vor dem Sterben. Die wurde sogar hier in Deutschland als englische Schullektüre aufgenommen. Verraten Sie uns doch, was steht in diesem Roman?
Das ist die Geschichte eines jungen Schwarzen, der für einen Mord, den er gar nicht begangen hat, das ist ja so ein Topos der afroamerikanischen Literatur, zum Tode verurteilt wird. Es genügt, dass er anwesend war am Tatort. Jeder weiß, er hat es nicht gemacht, aber dem sicheren Tod auf dem elektrischen Stuhl wird er nicht entgehen. Und der Anwalt sagt, statt seiner könnte man doch genauso gut ein Hausschwein exekutieren. Also das war eigentlich zu seiner Verteidigung gedacht. Und das wiederum bringt zwei alte Damen, zwei Verwandte von ihm auf den Plan und die sagen, nein, das ist ein Mensch, das ist mehr als ein ein Hausschwein. Und das ist die Lektion, die er in der Zeit, die ihm noch bleibt, bis zu seinem Tod lernen darf und lernen wird. Also das ist eine Geschichte von einer ungeheuren Würde und von dem Mut, die damit einhergeht.
Also der Angeklagte lernt selber, dass er mehr wert ist als ein Hausschwein. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, es wird noch ein weiterer Mann, ein schwarzer Lehrer, das ist der Neffe von einer dieser beiden alten Damen, wird hinzugezogen und der besucht ihn täglich und ja, im Dialog mit ihm lernt er das und begreift er das.
Also, dass er auch als Schwarzer eine Würde besitzt.
Genau.
Sie erzählten vorhin schon, er ist als Sohn ehemaliger Sklaven oder als Nachfahre ehemaliger Sklaven ja ganz bitterarm auf einer Plantage des Südens aufgewachsen. Und mit 15 Jahren, da zog er dann um nach Los Angeles, weil ihm als schwarzer Junge kein Zugang zu Bibliotheken, aber auch nicht auf eine weiterführende Schule gestattet war. Also später ist er ein berühmter Schriftsteller geworden. Das ist ja ein Wahnsinnsweg vom aliterarischen, ländlichen Plantagenjungen zu einem berühmten Schriftsteller. Wie schwer war dieser Weg? Das klingt ja geradezu märchenhaft, wenn man das rekapituliert.
Das ist in der Tat märchenhaft, aber es zeigt auch wieder, dass sich ein großes Talent nicht unterdrücken lässt. In seiner Jugend ging er immer nur 5 Monate in der Schule, 5 Monate im Jahr zur Schule. Die restliche Zeit wurde er, wie viele Kinder auf der Plantage, gebraucht. Aber da er tatsächlich etwas lesen und etwas schreiben konnte, hat er den alten Herrschaften Briefe gelesen und diese auch geschrieben und hat so die Geschichten in sich aufgesogen, die später in seinen Romanen wiederkehren. Man darf sich das als eine von einem großen mündlichen Erleben und Erzählen geprägte Kindheit vorstellen. Dazu kam dann, Sie erwähnten es, er ist nach Kalifornien umgezogen, ab 15 der Besuch von Bibliotheken, dann der Schulbesuch und später sogar ein Stipendium für die Stanford University. Daraus ist ja ein großer Homme de Lettres hervorgegangen, dem jetzt heute in Lafayette auch noch ein Zentrum, das seinen Namen trägt, gewidmet ist.
Er hat, glaube ich, mit Kurzgeschichten angefangen, spottete immer darüber, dass er für die dicken Romanwälzer nicht geschaffen sei. Was würden Sie sagen, was ist so das Charakteristische seines Schreibens? Später wurde er ja auch Lehrer für kreatives Schreiben. Also ist er stark an diesem Short-Story-Schreiben, an diesem plotorientierten Schreiben orientiert?
Das merkt man schon. Das Szenische, das Knappe, das liegt ihm sehr. Aber es gibt noch einen anderen großen Einfluss. Er hat damals mit 15 angefangen, die großen Russen zu lesen. Tolstoi, Turgenev, Dostojewski. Und ich finde, das merkt man in seiner Erzählstimme. Das ist ein großes, ein breites, ein sehr farbiges Erzählen. Und da hinein pflanzt er jetzt diese Mündlichkeit, diese enorme Mündlichkeit, dieses Idiomatische des schwarzen Dialekts im Süden. Also das ist wirklich auch ein tolles Lektüreerlebnis.
1948, als 15-Jähriger, ging er weg aus Louisiana, begann dann Literatur zu studieren, Schriftsteller zu werden, seine ersten literarischen Versuche zu machen. Wie sah das denn damals eigentlich aus mit afroamerikanischer Literatur? Also mir fällt jetzt ein, James Baldwin, berühmter afroamerikanischer US-Autor. Hat er sich an solchen Leuten orientiert oder wie muss man Gaines vor diesem Hintergrund einordnen?
Er war tatsächlich mehr ein Einzelgänger. James Baldwin gehört ja zur Harlem Renaissance ab den 20er Jahren, die sehr an die Metropole, sehr an New York, an den Stadtteil Harlem tatsächlich gebunden ist. Gaines war mehr ein Einzelgänger. Er beschreibt das ländliche Louisiana und er war ja auch örtlich durch Louisiana und durch Kalifornien von dieser Bewegung entfernt. Aber Baldwin hat tatsächlich sehr früh gesagt, das ist ein Autor, den man lesen muss und hat indirekt auch dafür gesorgt, dass Gaines verfilmt wurde.
Ich glaube, 2 seiner berühmten Romane, also diese A Lesson Before Dying und die Autobiografie von
Miss Jane Pittman.
Genau, beide wurden dann nochmal fürs Fernsehen verfilmt. Fast alle seine Bücher spielen in Louisiana. Er kehrte also schriftstellerisch immer wieder in seine Heimat zurück und ich glaube, er ist ja dann auch noch schließlich ganz nach Louisiana nochmal umgezogen.
Tatsächlich, dieses Leben hat etwas Zirkuläres. Er ist tatsächlich auf die Farm in diesem kleinen Ort, in dem er geboren wurde, zurückgekehrt. Er konnte die Kirche kaufen, die für ihn ganz wichtig war. Er konnte einen Friedhof kaufen, auf dem seine Vorfahren ja in namenlosen Gräbern verscharrt sind. Die Pflege dieses Friedhofs, gerade an dem zurückliegenden 1. November jedes Jahr, das war ihm besonders wichtig. Also er hatte eine ganze Bewegung der Wertschätzung, ja, und auch der Namengebung in Gang gesetzt.
Vielen Dank, Tanja Lieske, für diese Einschätzung. Wir sprachen über Ernest James Gaines, den Chronist des ländlichen Südens in den USA und einen Vorkämpfer gegen den Rassismus. Das war der Büchermarkt für heute. Hier folgen gleich die Kollegen von Forschung aktuell. Mein Name ist Gisa Funk. Machen Sie es gut.